Den Text, den ich für diese Predigt ausgewählt habe, steht im Matthäus. Matthäus im 19. Kapitel. Matthäus 19 von Vers 16 an. Ich lese nach einer modernen Übertragung. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Welche denn? Fragte der Mann, und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Jetzt fragte Petrus: Wie ist es denn mit uns nun? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was bekommen wir dafür? Jesus antwortete: Das sollt ihr wissen, die ihr mit mir geht. Wenn des Menschensohn auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen und über Gottes neue Welt herrschen wird, werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israel richten. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfältig zurückbehalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein, und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Wie sollte man diesen Abschnitt überschreiben? Verpasste Gelegenheit? Ungeschickte Fragestellung? Was bleibt übrig von diesem Abschnitt? Gucken wir doch mal rein. Ist das nicht wunderbar, wenn junge Menschen anfangen zu fragen nach dem Sinn des Lebens? Wofür lebe ich? Was hat das alles für eine Bedeutung? Und man sagt, dass das Wesentliche in der Jugend passiert, dass dort die Weichen gestellt werden. Und auch was der junge Mensch denkt und fühlt und was er Ideale er hat, welche Ideale er hat, das bestimmt darüber, auch über die Fragestellung. Hier wird ja in diesem Abschnitt berichtet, dass dieser junge Mann ja reich ist. Und wir haben ja so allgemein unsere Vorstellung von reichen Menschen. Ne? Denen geht's gut. Die haben nicht die Sorge, die wir haben. Die haben nicht die Angst um den Arbeitsplatz. Die haben nicht die Sorge des Lebens, wie sie tagtäglich vor uns steht. Da gelingt doch das Leben. Die brauchen sich doch darüber keinen Kopf machen. Das ist doch alles geklärt. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Man hat nachgewiesen, dass einfache Menschen mitunter glücklicher sind, gebefreudiger, herzlicher und dass die reich sind, ganz eigene Probleme haben. Nämlich folgendes: Wer heute berühmt und reich ist, hat ein Problem, Partnerin oder Partner zu finden. Wie soll eine Reiche oder ein Reicher wissen, ob ich geliebt werde oder ob mein Geld geliebt wird, mein Reichtum? Und wir erleben es ja immer, wie viele Menschen sich an andere ranhängen und gar nicht sie lieben, aber sagen, das ist die Chance, da wäre ich mit berühmt. Und dann kommt die Enttäuschung für diejenigen, die geglaubt haben, ja, der andere hat mich geliebt, wie ich bin. In Markus ist ja auch nochmal diese Geschichte geschrieben und da steht es ja, dass Jesus ihn liebte, diesen jungen Mann. Er hat gesehen, dass er echte Probleme hat, trotz des Reichtums, denn sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Und Jesus hatte mitunter auch einen Ruf, wenn du dahin gehst, da wirst du schon eine Antwort erhalten. Und er musste ja damit rechnen, dass da auch eine Antwort gegeben wird, die vielleicht schmerzhaft ist. Vielleicht hat er sich im Hinterkopf gedacht, naja, Jesus wird sagen, du bist stinkreich, so und so viel gibst du ab. Hat er vielleicht einkalkuliert? Ist er damit hingegangen, hat schon von Jesus gehört, was er da antwortet den Menschen, auch besonders den Geistlichen der Oberschicht, die hat er ja auch hart drangenommen. Er hat niemand geschont und er hat auf seinen Ruf nicht geachtet, was die anderen denken. Dann sagt dann der junge Mann, da wird vielleicht Jesus sagen, so und so viel musst du vom Reichtum opfern. Nicht? Wir planen ja auch manchmal ein. Wir sagen, ja, das können wir verschmerzen, das können wir machen. Aber die Geschichte ist ja ganz anders ausgegangen. Wer liebt mich? Ein Lied von Manfred Siebald, das ich mitgebracht habe. Und der Gerald war so freundlich, mich anzumählen und sagt, können wir nicht was Gemeinsames machen? Und weil dieses Lied von Manfred Siebald mich so angesprochen hat, ist ein flottes, modernes Lied, aber es drückt das aus, was eigentlich das Problem ist.
Deine scharfen Schüsse und deine Tore, doch wer liebt dich? Sie lieben deinen Mund als Ersten und im Lokal die runden Arme dich. Dein Geld hat viele treue Freunde, so lang es wahr ist, doch wer liebt dich? Wer liebt dich nach Abzug deiner Stärken? Wer liebt dich? Wer jubelt einfach, weil du da bist, sei es auch nur ein stummer Gast. Er fragt nicht erst, was du weißt und was du kannst und was du hast. Wer liebt dich? Die lieben deine gute Laune bei deinen Witzen, wie die Menge sieht. Bei jedem Fest in sieben Wochen deine Sprüche, doch wer liebt dich? Aussehen erntet viele Blicke und auch die Welte, doch wer liebt dich? Wer liebt dich nach Abzug deiner Stärke? Wer liebt dich auch, wenn du nicht mehr funktionierst? Wer jubelt einfach, weil du da bist, sei es auch nur als stummer Gast? Wer fragt dich erst, was du weißt und was du kannst und was du hast? Wer liebt dich? Sie schätzen deine Sicht der Dinge. Deinen Wissen und deine Stöße, doch wer liebt dich? Die kennen deine Melodien und deine Lieder singt man in den Griff. Die freuen sich an deiner Stimme und deinen Töten, doch wer liebt dich? zu deiner Stärke. Wer liebt dich auch, wenn du nicht mehr funktionierst? Wer jubelt einfach, weil du da bist, sei es auch nur ein stummer Gast. Er fragt mich, was du weißt und was du kannst und was du hast. Wer liebt dich? Der hinter deiner besten Seite sieht und der noch liebt, was er dort findet, dann freu dich drüber, ich freu mich mit. Und danke Gott für solche Menschen, an ihm merkst du, wie er selber ist. Er lässt dich seine Liebe spüren, gerade dann, wenn du am Boden bist. Gott hat dich schon ins Herz geschlossen, auch wenn du nicht vorzuweisen hast. Du bist ein Sohn, nicht deine Schulden auf und starte nicht daran, lädt er dich die Armen ein, damit er sie bedenken kann. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich.
Danke, ohne zu proben. Das ist eben alles möglich, dank Internet und E-Mail. Man nimmt zu Hause was auf und schickt es, den Text und das Lied gleich, und der andere kann es gleich sich anhören. Das ist das Schöne. Ja, also wer liebt dich? Und dieser junge Mann wird dieses Problem gehabt haben. Und dieses Nicht-Geliebt-Werden wegen dem, was man ist, das, was die Persönlichkeit ausmacht, dieses Wertgefühl, auch bei anderen, das ist ganz wesentlich. Und wenn es nicht da ist, dann ist ein Vakuum da. Und dieser junge Mann kam über dieses Vakuum nicht hinaus. Und er machte sich auf und ging zu Jesus und stellt sich vor ihm hin und sagt: Guter Meister, stopp, sagt Jesus, wer ist gut? Eigenartig, dass Jesus nicht sagt, ich bin gut. Er sagt, nur einer ist gut. Und das ist Jahwe, mein Herr und Gott und Vater. Und dann sagt Jesus etwas, das geht uns Adventisten gegen den Strich. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Da würden wir doch heute sagen, stopp, Jesus. Also das haut ja gar nicht hin. Wegen dem Befolgen von Gottes Gebote kommt man nicht ins Reich Gottes. So, jetzt steht hier was im Raum. Das, was Jesus sagt, und wie können wir uns hinstellen und sagen, hier ist was, das nicht stimmt. Aber wir lesen weiter. Und da fragt der junge Mann, welche denn? Wusst ihr nicht, was die Gebote Gottes sind? Welche denn? Dann sagt Jesus, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Menschen, deine Mitmenschen, wie dich selbst. Und da antwortet der junge Mann, daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun, wollte der junge Mann wissen. Also ich muss sagen, ganz schön kühn, was er sich da erlaubt. Ganz schön kühn, was er sich erlaubt. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an auf. Könnte ein wohlerzogener Adventisten junger Mensch sein, nicht? Sagen, ja, das habe ich alles gelehrt bekommen. Und ich weiß, worum es geht. Und das habe ich in der Kinderschule und auf Bibelwochen alles gelehrt bekommen. Daran habe ich mich immer versucht zu halten. Aber hier ist doch ein Wort drin, das muss doch erschrecken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. kann man sich so vor Jesus hinstellen und sagen, habe ich getan. Also, noch ein bisschen so keck, nicht? Jesus gegenüber, also, habe ich jetzt das ewige Leben oder nicht? Und Jesus sieht aber seine Zerrissenheit. Und er sieht deine und meine Zerrissenheit auch. Und kann es passieren, dass wir auch manchmal mit stolzer, geschwellter Brust uns hinstellen und sagen, ich bin Christ, ich bin Adventist und ich habe ja eine Glaubensgrundlage, die auf die Bibel, auf das Wort Gottes gegründet ist und ich weiß, worin es geht und ich weiß, worum es geht und ich kenne das Ziel und den Weg. Aber haben wir das Kreuz auch heute zu sagen, Herr, was muss ich tun? Was willst du persönlich von mir? Dann wird es brenzlig, dann wird es persönlich. Dann bleibe ich nicht mehr anonym. Und jetzt muss ich auch abhalten, was Jesus zu mir sagt. Also Gebete können auch gefährlich sein. Ich kann um etwas beten und kann gedankenlos beten und bete nicht wirklich. Wenn ich wirklich bete, Herr, zeig mir den Weg, dann kann es passieren. Er zeigt mir einen Weg, der mir überhaupt nicht gefällt und nicht passt, mir passt. Und diesem jungen Mann hat er absolut nicht geschmeckt. Als er so noch da stand und sagt, also jetzt brauche ich noch nicht mal was opfern von meinem Reichtum. Habe ich doch alles gehalten von meiner Jugend an. Und da sieht Jesus diesen verborgenen Stolz in uns. Diese Rechtgläubigkeit. Und er sieht auch, dass wir mitunter nicht besser sind wie die Pharisäer. Und jetzt sagt Jesus, wenn du wirklich vollkommen sein willst, dann verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Jesus, was hast du da bloß gemacht mit diesem jungen Mann? Der ist doch so voll Hoffnung zu dir gekommen. Der wollte doch wissen, wie man das ewige Leben bekommt. Der war zerrissen. Und dann speist du ihn so ab. Hättest du ihn nicht irgendwie was, eine kleine Sache aufbürden können und sagen, freue ich mich, dass du aus so einem guten jüdischen Elternhaus bist und dass du das auch tust und so. Aber ich muss bei dir sagen, das sind noch Dinge und hier muss ich dir sagen, hier muss ich noch Verschiedenes ändern. Und hier sollst du das und das tun. Hätte doch Jesus sagen können. Und nicht so hart. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Da muss doch jeder zusammenbrechen. Da zuckt doch jeder zusammen und sagt, mit diesem Jesus will ich nicht gehen. Alles aufgeben. Meinen ganzen Reichtum. Und hier macht Jesus eine psychologische Sache. Er sieht diesen jungen Mann in seiner Frage und es kann sein, dass er nur eine Bestätigung haben wollte von Jesus und wird dort von Jesus so gefordert, dass er am Boden zerstört ist. Hatte gedacht, er kriegt für sein Leben eine Antwort und was kommt letztlich raus? Gib alles auf. Wir lesen sowas in der Bibel, wir sprechen darüber, wir predigen, wissen wir auch, was das für eine Bedeutung ist, was Jesus da gemacht hat, welche Bedeutung es hat, was das für diesen jungen Mann bedeutet hat. Vielleicht ist auch alles ganz anders. Vielleicht hat dieser junge Mann seelische Probleme. Wie viele Menschen haben heute seelische Probleme und sie nehmen zu. Man spricht heute von Burnout, man spricht von Depressionen, man spricht von Ausgebranntsein, der Mensch wird ausgesaugt durch dieses System, die Angst, die ihn umtreibt, Verlierer zu sein, nicht wieder anerkannt zu werden. Diese ganzen Dinge treiben den Menschen seit eh und je um. Kann es sein, dass er am Boden war und von Jesus eine Antwort haben wollte. Nicht umsonst steht da in Markus, dass Jesus ihn liebte. Er sieht ihn in seinem Menschsein. Er sieht ihn in seiner Zerrissenheit vielleicht sogar in seinem Zustand einer Depression. Jetzt möchte er ihn rausholen. Und mit diesem Schlag, in dem Jesus klar fordert, dann gib alles auf, verkaufe alles und gib's den Armen und dann folge mir nach. Da ist die Grenze. Und wie oft wägen wir ab, wenn es um Auftrag Jesu geht? Ich denke da manchmal daran, was heute so passiert. Und ich beschäftige mich sehr eingehend mit bestimmten Dingen, auch was unsere Gemeinschaft betrifft, das Umfeld, diese Weltzeit, religiöse Bewegung. Kommt zum eigenartigen Schlüssen, dass wir manchmal auch nicht wissen, wo wir heute stehen, dass wir blind und taub geworden sind, dass wir nicht mehr fragen. Und wenn wir fragen, dann ist uns das zu kompliziert oder es schadet unseren Ruf, ja. Es gibt Fragen, die können einen Ruf schädigen. Wenn man Dinge in den Raum stellt und sagt, wieso ist das so? Und warum passiert das? Auch wir als Adventgemeinde, wo wir dachten, wir sind so behütet, wir kommen davon, wir kommen nicht davon. Da ist einer sehr auf der Lauer und sagt, das mit dem Verfolgen, das ist in anderen Weltregionen. Was heute passiert, und das, was mich immer wieder erstaunt, ist, dass die Gemeinde so wenig davon weiß, dass Verführung auf eine ganz andere Ebene abläuft. Und wenn man heute Bücher liest, von Dave Hunt, die Frau und das Tier. Und wenn er die religiöse Bewegung beschreibt oder alle Wege führen nach Rom oder wenn wir Omega 2 nehmen, einen Adventisten-Schreiber, der sehr eingehend auch analysiert und gut auch George Schneid, was er sein letztes Buch geschrieben hat. Wer sich nicht mit Dingen beschäftigt, sagt, will ich gar nicht wissen, wird auch nicht erkennen, wo die Fallstricke sind. Und ich traue mir das zu sagen, und jetzt komme ich wieder gleich dazu, zu einem jungen Mann, auch meinen Ruf aufs Spiel zu setzen, indem ich unbequeme Fragen stelle. Sehr unbequeme Fragen. Und stelle mich auch diesen der Kritik. Ich bin auch angreifbar. Warum sage ich das? Weil wir uns, wie der junge Mann, in einer Selbstsicherheit gewogen haben, in der Vergangenheit, bis heute vielleicht. Sagen, ist doch alles in Ordnung, das läuft alles. Und wissen nicht, was passiert wirklich. Wir können es nicht analysieren, aber was ich festgestellt habe, ich habe ja mehr Literatur von Nicht-Adventisten, die beschreiben zum Beispiel pragmatisches Denken, wie die Gemeinde durch pragmatisches Denken zerstört wird. Oder was ist Gender Mainstream? Wer weiß das von euch? Dass eine Zersetzung ist der Persönlichkeit, der Aufhebung der Geschlechter. Und dass der eine ganz andere, da gibt es sogar von einem Evangelikalen eine Broschüre, und der beschreibt das Ganze, wie Gemeinde heute unterwandert wird, zersetzt wird von innen. Ganz geschickt, ohne dass es bemerkt wird. Das heißt, was passiert ist, das muss analysiert werden. Wenn es nicht geschieht, geht Verführung über uns hinweg und wir haben es nicht gemerkt. Wir werden es bloß irgendwann an den Auswirkungen merken und sagen, wie konnte das sein? Wie konnte das im Dritten Reich passieren? Die Menschen waren begeistert und haben daher gesagt, wie konnten wir so verführt werden? Und es gab einzelne Menschen, die haben gewarnt davor, auch in Adventistenreihen. Und der Mensch ist sehr schnell dabei, in der Selbstgenügsamkeit, in der Selbstgerechtigkeit, wie der junge Mann. Ich habe meinen Glauben, ich weiß, was ich glaube und jetzt kann ich zu Jesus gehen. Herr, was soll ich denn jetzt noch tun? Ich habe doch alles aufgegeben für dich, bin Adventist geworden, bin Christ geworden, habe das und das getan, habe meine Freunde verloren, habe das. Was soll ich denn jetzt noch tun? Und es kann sein, dass Jesus eine Antwort gibt, die sehr schmerzhaft ist und die uns überhaupt nicht schmeckt. Aber wenn wir sie nicht stellen, diese Frage, und deswegen finde ich ja diesen Abschnitt so gut, es soll ja klargestellt werden, die Frage ist lebensnotwendig. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist meine Bestimmung? Wozu hast du mich berufen? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Und warum bin ich gerade in dieser Gemeinde? Und warum bin ich in diesem Umfeld? Und warum wohne ich dort, wo ich bin? Was hast du mit mir vor? Und wenn wir diese Frage stellen, lässt Jesus uns auf keinen Fall hängen und sagt uns nicht so eine nebulöse Antwort, na ja, mach mal noch ein bisschen da und tu mal da und so, sondern das wird immer konkret werden. Und dann müssen wir uns dem stellen. Der junge Mann ging weg. Und die anderen haben das miterlebt, auch die Jünger. Die haben diese ganze Szene miterlebt. Und ich könnte mir so richtig vorstellen, der Petrus, den hat schon gezittert förmlich. Der hätte am liebsten eingegriffen, hätte zu Jesus gesagt, stopp! Den jungen Mann lässt du nicht gehen. Wir sind froh, dass junge Leute hier kommen in die Gemeinde. Und dann fängst du an und machst ihn so nieder. Nein, das dulde ich nicht. Petrus hat sich hier zurückgehalten. Augenblicklich könnte man sagen, wäre er doch da gewesen. Sofort. Nein, er schweigt. Die anderen Jünger sind wie von Kopf gestoßen. Lässt den jungen Mann einfach gehen. In seiner inneren Zerrissenheit, in seiner Not. Es wird ja nicht gesagt, dass er nicht nochmal umkehrt. Das ist ja hier gar nicht in dem drin. Es kann ja sein, und dass das, was Jesus dort gesagt hat, ein Paukenschlag war, der das ganze arrogante Gebäude des jungen Mannes und mein arrogantes Gebäude zum Zusammensturz bringt. Und nur durch eine innere Kapitulation kann der Herr der Gemeinde wieder neu mit uns anfangen und aufbauen. Und oft muss er unserer Arroganz Grenzen setzen. Aber die Jünger werden da nicht so einfach mit fertig. Sie sagen, was soll denn das alles? Ich übergehe mal das mit dem Nadelöhr und das alles mit den Reichen und so. Es ist ja auch eine Frage, ist das das Nadelöhr von der Nadel oder ist das jetzt dieses kleine Tor in Israel, in Jerusalem gemeint? Wie auch immer, es war klar, durch dieses Beispiel wollte Jesus sagen, wie schwer es ein Reicher hat, ins Himmelreich zu kommen. Nun frag ich mal, was sind wir in Deutschland, die wir hier sitzen? Sind wir arm oder sind wir reich? Es gibt genug in Deutschland Not, das wissen wir alles, ja, das kennen wir und wie viel zu kämpfen haben. Aber wenn man Leute hört, die von anderen Ländern kommen, dann sieht das anders aus. Der Simon Neto, ein Mann, der im christlichen Bereich schreibt, ich habe ja diese Zeitschrift, die Idea Spektrum, und im christlichen Bereich, und der ist in den USA und ist jetzt vom halben Jahr nach Deutschland wieder gekommen und hat Freunde besucht und überall. Und der hat dann einen Artikel in Idea Spektrum geschrieben und hat mal aufgelistet, was er aus der Ferne erlebt in den USA und woanders. Und wenn er hierher kommt und sagt, also für mich ist das unbeschreiblich, was ihr euch aufregt, ihr müsst mal woanders ein halbes Jahr leben, um das nachzuvollziehen. Gab es Kritik nachher, Lesermeinung, was er sich erlaubt und so und so und so. Wie schnell ist man dabei, seine Situation so hoch zu pushen und merkt gar nicht mehr, dass andere sagen, eure oder deine Probleme möchte ich mal haben. Ist ja auch so mit der Gesundheit, nicht? Wenn man manchmal so rumjammert, ach, mir geht's nicht und so und das. Und dann erlebt man, was andere mitunter für Schmerzen haben, was sie durchmachen. Jedenfalls, die Jünger sind entsetzt. Und hier sagen sie, hier ist unsere Grenze. Wer soll denn da überhaupt ins Reich Gottes kommen? Wer schafft das denn überhaupt? Und da kommt jetzt doch Petrus wieder vor. Ne? Da ist er wieder da in seinem Element und sagt im Vers 27, aber wie ist denn das mit uns? Wir haben doch und wir sind und wir und wir und wir und wir. Und so geht er los und haut da eins nach dem anderen den Jesus da aufs Tablett und sagt, na, sag mal, was wir für tolle Kerle sind. Ne? Und eigenartig, dass Jesus ihn nicht in eine Parade fährt, sondern er erachtet diese Frage als legitim. Was haben wir davon? Was wird uns nun? Wir haben nur alles geopfert, wir sind nur alles eingegangen, was du dem jungen Mann jetzt hier gesagt hast. Und da sagt er, ja, ihr werdet mit mir sitzen und ihr werdet richten. Es ist eigenartig, dass auch wir schnell dabei sind, Gericht wegzulassen. Es geht letztlich um Gericht. Und das Eigenartige ist, dass dort, wo wir sind, Gericht ist. Weil die Menschen sich an uns scheiden. Und wenn sie nicht sich an uns scheiden, dann ist die Frage, was ist da mit uns? Es hat mal jemand gesagt, ich brauche nicht evangelisieren. Ich evangelisiere. Mein Auftreten, mein Reden, mein Handeln in der Familie, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, im Haus, dort wo ich bin, spricht eine Sprache. Und ich habe sehr viele Adventisten kennengelernt, die haben riesengroße Palaver gemacht. Die meinten, sie müssten so, aber ihr Leben war genau das Gegenteil. Und als mich unlängst mein Cousin anrief, in einer sehr kritischen Lebenslage, mit 56 Jahren, erfolgreich im Job und tatsächlich Burnout, aber so schlimm, dass von einer Sekunde in der anderen er in Berlin die Arbeit abbrechen musste, halbes Jahr schon in psychiatrischer Behandlung, alles Mögliche macht und jetzt am Ende ist. Adventist erzogen und als er eine Frau kennengelernt hat, ein Mädel, da hat sie gesagt, entweder dein Glaube oder ich. Und da hat er sich für seine Frau entschieden. Es würde zu weit führen, jetzt das Ganze auszuloten. Und jetzt ruft er mich an. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und gesprochen. Und das Telefonat war 3 Stunden. Ich habe nichts gesagt von Bekehrung, vom Glauben oder von irgendwas. Er weiß ja, was ich glaube. Er weiß ja, was ich fühle und denke. Und vielleicht ist es ein Beginn. Und er hat ja auch gesagt, ich will dich wieder anrufen. Ich habe ihm auch Mut gemacht, nicht aufzugeben. Aber es kann auch letztlich zur Verrentung führen. Was bin ich wert? Was ist mein Leben? Und dann haben wir auch darüber gesprochen. Ich sage, du hast alles in der Firma, diesen Bereich aufgebaut. Und als der Chef ihm ein Fahrrad gesehen hat vor ein paar Monaten, da sagte er, na, du bist ja mit dem Fahrrad gefahren. Da sagte er, da war ich so fertig darüber, weil sie überhaupt gar nicht sich im Klaren sind, was mit mir ist. Ja, auch wir Adventisten, wir meinen ja manchmal, wir meinen, über Dinge sprechen zu müssen oder haben eine Antwort. Wer weiß schon, was Depressionen sind? So eine Schlagwörter. Depression ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Der Mensch, der in Depressionen fällt, hat von einem Schlag zum anderen Selbstmordgedanken. Das Ganze, was noch vor ein paar Minuten wunderbar war, ist mit einem Schlag alles weg. Nichts interessiert mehr. Der Mensch ist total fertig. Wenn ich mir das Bein gebrochen habe und ich komme angehummelt und sage, ach Mensch, Paul, was hast du denn? Ach so, Mensch, das wird schon wieder und so, ja. Aber wenn ein Mensch sagt, ich habe Depressionen, naja, Kopf hoch. Ich habe eine Frau, die ich betreue seit 10 Jahren. Ich hatte mal einen Anruf bekommen in der Nachbarstadt von Radebeul und ich musste vor einem Jahr mit in die Psychiatrie einliefern in Radebeul. Und ihre Freundin sagt, Herr Racho, ich bringe das nicht fertig. Ich sage, ich weiß, das ist gut dort und das ist doch das Richtige. Meine Frau war schon fast ärgerlich. Ich bin jeden Tag dort reingefahren, abends. Ist ja in Radebeul nicht weit, das Krankenhaus. Und sagt, Herr Racho, es hat keinen Zweck mehr. Ich mit Mitte 50, es wird nicht mehr. Und da habe ich jeden Abend ihr versucht klarzumachen, dass wir einen Herrn haben, sie ist keine Adventistin, der uns nicht fallen lässt. Und ich sage, und Sie sind hier in guten Händen. Und sie sagt, Herr Rappel, das sagen Sie bloß so. Nein, sage ich, das sage ich nicht so. Ich bin fest überzeugt, dass er noch eine Aufgabe für uns beide hat, auch für Sie. Woher wollen Sie das wissen? Ich sage, doch, das weiß ich innerlich. Jedenfalls hat sich die Entwicklung in der Psychiatrie so herausgestellt, dass sie angefangen hat, mit anderen Kontakt zu pflegen, hat da auch eine kleine Skatgruppe aufgebaut mit den Männern. Und als sie denn wegging, haben sie gesagt, jetzt, wo du aus der Psychiatrie heraus bist, ist das nicht mehr dasselbe, die anderen Patienten. Und sie hat heute so viel Kontakte mit Ehemaligen, mit denen sie in der Psychiatrie war, dass sie gar nicht rumkommt, die zu besuchen. Und da habe ich zu ihr gesagt, sehen Sie, Sie haben gesagt, Sie sind nichts wert. Und Sie haben so einen Einfluss. Und manchmal können wir Gottes Wege nicht verstehen. Wir verstehen nur noch Bahnhof. Und trotzdem kann uns die Dinge, die uns so runterreißen, zu Fragen bringen, die wir vorher nicht gestellt hätten, die Fragen. Und kriegen dann Antworten, an die wir nicht gedacht haben. Und sie sagt heute ein halbes Jahr später, Haro, wenn ich mir vorstelle, wie es um mich stand, das kann ich schon jetzt gar nicht mehr wieder nachvollziehen. Sie ist noch lange nicht durch. Und ich habe gesagt, Sie sind auch für andere ein großes Vorbild. Schon etliche Mal zurückgefallen in Depression und nicht aufgegeben, nicht kein Selbstmord gemacht. Wo andere krähen, ach, naja, wird schon, in der Verwandtschaft alles. Das Eigenartige war ja, Ihre Freundin, das ist schon 10 Jahre her, sie wusste nicht mehr weiter und sie sagt, das liegt an den Eltern, Haro, könnten Sie mal mit den Eltern sprechen. Da hat sie das arrangiert und sie sagt, na, der Haro, der ist hier, der beschäftigt sich da mit bestimmten Dingen. Und bin dann zu den Eltern und habe mit denen da ein 3-Stunden-Gespräch geführt. Die Eltern waren schon in der 70. Und ich habe aber gemerkt, dass der Vater anders zugehört hat, als ich ihm erklärt habe, was mit seiner Tochter mal vor 25 Jahren passiert ist. Die Geschichte geht weiter und der Vater wird krank, ein guter Musiker, und kriegt selber Depressionen. Und dann fährt ihn seine Tochter, die so Depressionen hat, die hat in der Zwischenzeit in der Schweiz gearbeitet. Dann hat sie sich Urlaub genommen und ist mit ihrem Vater dann schön nochmal wohin gefahren. Und da hat der Vater sich bei ihr entschuldigt. Und hat gesagt, Mädel, was ich dir angetan habe. Heute weiß ich, was Depressionen sind und was ich nicht so verstanden habe. Menschen leiden und wir, wie stehen wir dazu? Und manchmal leiden wir selber und finden nicht die Antwort. Aber wenn wir fragen, Herr, was hast du noch für mich vor? Was hast du noch im Petto mit mir? Dann wird er uns manchmal auch gerade im Leid eine Antwort geben. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern und seine Frau, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles 100-fach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Jesus gibt kein billiges Versprechen, sondern er sagt, wenn du bereit bist, um meinetwillen, und hier geht es nicht vordergründig, um Gebote halten, aber es ist für ihn schon wichtig. Er hat das nicht ausgeklammert. Ich habe das jetzt nicht weiter ausgeloten, weil wir das für heute Morgen schon hatten in der Bibelschule. Hier ist doch der Beweis, dass Jesus die Gebote nicht weggeschoben hat und dass sie noch Gültigkeit haben und dass sie der Maßstab sind, aber sind nicht alleine der Maßstab. Als die Jünger fragten, wem ist es da möglich, da sagte er, nur bei Gott ist es möglich. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium zum Schluss. Dass es heißt, ihr könnt nichts vorweisen. Auch wenn ihr zurückgelassen habt, wenn ihr das getan habt, das kann gestern gewesen sein, seid ihr heute da bereit. Und wenn ihr dazu bereit seid, dann sage ich, dann spricht mein Blut, mein Leben für euch, mein Name. Und ich bin dankbar, dass wir dieses Evangelium haben. Und ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, auch zu fragen, Herr, was willst du von mir? Und uns auch die Antwort schenken lassen und auch darum bitten, dass er uns die Kraft gibt, wenn die Antwort nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Ich wünsche euch ein gutes Nachdenken und wünsche uns allen den Segen Gottes dazu. Amen. Herr, unser Gott, lieber Vater, Yahweh, wir danken dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus und in der Wirkung deines Geistes, dass wir Menschen sind, die zu dir gehören. Herr, wir haben soeben erörtert, wie du mit dem jungen Mann umgegangen bist. Du hast ihn geliebt, du hast seine seelische Not gesehen. Er wollte eine Antwort von dir. Keine billige, keine, die einfach vertröstet, sondern die zum ewigen Leben führt. Genauso liebst du uns und möchtest, dass wir diese Frage stellen. Und Herr, du gibst uns die Antwort. Und wenn wir meinen, wir sind zu unwürdig, zu schwach und wir schaffen es nicht, über uns selbst hinauszuwachsen, dann bist du da und sagst, dann kommt doch zu mir und sagt mir das und klagt nicht und jammert auch nicht über euer Leben und dein Leben, sondern kommt zu mir und sagt das, Herr, ich bin noch unvollkommen. Ich bin noch lange nicht da, wo du mich eigentlich haben willst. Aber ich möchte auf dem Weg bleiben und ich möchte zu dir gehören. Ich weiß aus eigener Erfahrung und aus anderen Erfahrungen, dass du diesen Bitten eine Antwort gibst. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns diese Antwort gibst, weil du für uns gestorben bist. Und das ist die Hoffnung für unser Leben und für die Welt. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Amen.